der halbverrückte Sorglos, der sich für den wiedergeborenen Florian den Narren hielt, der dornische Dilly, der rote Allen aus dem Rosenwald, der junge Henley, weit über 50, der alte Henley, weit über 70, der haarige Hal und die gefleckte Glatze von Maidenpool. Ein paar von ihnen bemerkten John auf dem Königsturm und winkten zu ihm hinauf, andere wandten sich ab. »Sie halten mich für einen Abtrünnigen.« Dieser Trunk schmeckte bitter. Trotzdem konnte John ihnen keinen Vorwurf deswegen machen. Schließlich war er ein Bastard. Und jeder wusste, dass Bastarde von Natur aus wollüstig und verräterisch waren, da sie aus Lust und Betrug hervorgegangen waren. Und außerdem hatte er auf Castle Black ebenso viele Feinde wie Freunde. Rast, um nur einen von den Ersteren zu nennen. John hatte ihm einmal gedroht, Ghost werde ihm die Kehle herausreißen, wenn er nicht aufhöre, Samuel Tarly zu quälen. Und Rast hatte ein gutes Gedächtnis. Im Augenblick hakte er trockenes Laub unter der Treppe zusammen, doch gelegentlich hielt er inne und warf John einen finsteren Blick zu.
»Nein!« brüllte Donald Neu unten drei Männer aus Molestown an. »Das Pech wird hinaufgezogen, das Öl getragen. Armbrustbolzen zum vierten, fünften und sechsten Absatz, Speere zum ersten und zweiten. Stapelt das Schweineschmalz unter der Treppe, ja dort, hinter den Brettern. Die Fässer mit Fleisch sind für die Barrikade. Los jetzt, ihr faules Pack, sofort!«
»Er hat die Stimme eines Lords«, dachte John. Sein Vater hatte immer gesagt, in der Schlacht seien die Lungen eines Hauptmanns genauso wichtig wie sein Schwertarm. »Es ist gleichgültig, wie tapfer oder brillant ein Mann ist, wenn man seine Befehle nicht hören kann«, hatte Lord Eddard seinen Söhnen erklärt, und so waren Rob und er in die Türme von Winterfell hinaufgestiegen und hatten einander über den Hof hinweg angeschrien. Donald Neu hätte sie beide übertönt. Die Leute aus Molestown fürchteten ihn alle, denn er drohte ständig, ihnen die Köpfe abzureißen. Drei Viertel der Dorfbewohner hatten Johns Warnung ernst genommen und in Castle Black Zuflucht gesucht. Neu hatte verfügt, dass jeder Mann, der noch in der Lage war, einen Speer zu halten oder eine Axt zu schwingen, bei der Verteidigung der Barrikade helfen sollte, sonst könnten sie genauso gut gleich wieder heimkehren und dort auf die Tents warten. Er hatte ihnen guten Stahl aus der Waffenkammer in die Hände gedrückt, große Doppeläxte, rasiermesserscharfe Dolche, Langschwerter, Keulen, stachelbewehrte Morgensterne. Sie bekamen nietenbesetzte Lederwamse und Kettenhemden, Beinschienen und Halsbergen, damit sie den Kopf auf den Schultern behielten, und anschließend sahen einige von ihnen sogar aus wie richtige Soldaten. Bei schlechtem Licht, wenn man nicht so genau hinschaut. Neu hatte auch Arbeit für die Frauen und Kinder. Jene, die zu jung zum Kämpfen waren, schleppten Wasser und sollten sich um die Feuer kümmern. Die Hebamme von Molestown würde Klüdas und Meister Aemon bei den Verwundeten helfen, und Dreifingerhopp hatte plötzlich mehr Spüljungen, Kesselrührer und Zwiebelschneider, als er einzusetzen wusste. Zwei der Huren hatten angeboten, ebenfalls zu kämpfen, und sie zeigten genug Geschick im Umgang mit der Armbrust, dass sie einen Platz auf der Treppe erhielten.
»Es ist kalt!«
Satin stand da und hatte die Hände unter dem Mantel in die Achselhöhlen geklemmt. Seine Wangen waren leuchtend rot. John zwang sich zu lächeln.
»In den Frostfangs ist es kalt. Das hier ist nur ein frischer Herbsttag.
Da kann ich nur hoffen, dass ich niemals in die Nähe der Frostfangs komme. Ich kannte mal ein Mädchen in Oldtown. Das hat seinen Wein immer mit Eis getrunken. Das ist der beste Platz für Eis, finde ich. Im Wein...«
Satin blickte nach Süden und runzelte die Stirn.
»Meint ihr, unsere Vogelscheuchenwachen haben sie verscheucht, Milord?«
»Hoffen wir es.«
Tatsächlich war es möglich, vermutete John. Wahrscheinlich hatten die Wildlinge einfach ihren Marsch unterbrochen, um sich in Molestown ein wenig dem Plündern und Vergewaltigen hinzugeben. Oder vielleicht wartete Stür auf den Einbruch der Nacht, damit sie sich im Schutz der Dunkelheit anschleichen konnten. Es wurde Mittag und Nachmittag, und immer noch war von den Tents nichts auf der Kings Road zu sehen. John hörte Schritte aus dem Inneren des Turms, und dann stieg Owen der Ochse durch die Klappe, mit rotem Gesicht von der Kletterei, Unter einem Arm trug er einen Korb mit süßen Brötchen, ein Stück Käse unter dem anderen, und an der einen Hand baumelte ein Beutel mit Zwiebeln.
»Hopp hat gesagt, ich soll euch was zu essen bringen, für den Fall, dass ihr eine Weile hier oben festsitzt.«
»Entweder das oder als Henkers Mahlzeit.«
»Richte ihm unseren Dank aus, Owen.«
Dick Follett war so taub wie ein Stein, aber seine Nase leistete noch gute Dienste, die Brötchen waren frisch aus dem Ofen, und er holte sich sofort eins aus dem Korb. Dabei entdeckte er auch einen Topf mit Butter und schmierte sich mit seinem Dolch etwas davon auf sein Brötchen.
»Rosinen«, verkündete er fröhlich, »und Nüsse!«
Dick sprach ein wenig undeutlich, dennoch konnte man ihn gut verstehen, wenn man sich daran gewöhnt hatte.
»Meine kannst du auch haben«, sagte Satin, »ich habe keinen Hunger.«
»Iss«, drängte John ihn, »wer weiß, wann du wieder die Gelegenheit bekommst.«
Er selbst nahm zwei Brötchen. Die Nüsse waren Pinienkerne, und neben den Rosinen waren noch getrocknete Apfelstückchen darin.
»Kommen die Wildlinge heute, Lord Snow?« fragte Owen.
»Das wirst du schon merken«, erwiderte John. »Lausch einfach auf die Hörner.«
»Zwei. Zwei Stöße stehen für Wildlinge.«
Owen war groß, weißblond und freundlich, ein unermüdlicher Arbeiter und überraschend geschickt, wenn es um Holzarbeiten ging, wie zum Beispiel die Reparatur von Katapulten. Doch seine Mutter hatte ihn als Säugling auf den Kopf fallen lassen, wie er jedem, der es hören wollte, fröhlich erzählte, und dabei war sein halber Verstand durch das Ohr ausgelaufen.
»Weißt du, wo du hingehen sollst?« fragte John ihn. »Ich soll zur Treppe«, sagt Donald Neu, »zum dritten Absatz, und da soll ich mit der Armbrust auf die Wildlinge schießen, wenn sie über die Barrikade klettern wollen. Auf dem dritten Absatz. Eins, zwei,